ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Wie kommen wir auf gute Ideen? Wie können wir Probleme kreativ lösen? Wie besiegen wir unsere schlechten Gewohnheiten? Und was können wir machen, damit wir in Zukunft künstlicher Intelligenz nicht komplett unterlegen sind? Das alles sind Fragestellungen, mit denen sich mein heutiger Studiogast beschäftigt und auf die er hoffentlich richtig gute Antworten hat. Herzlich willkommen, Dr. Henning Beck.
Ja, hallo, freut mich sehr. Hallo.
Das mit den richtig guten Antworten, die ich von Ihnen erwarte, habe ich gerade mal gesagt, um Sie ein wenig unter Druck zu setzen. Denn wie ich aus Ihrem neuen Buch Besser denken gelernt habe, ein bisschen Druck darf es schon sein, oder?
Die Dosis macht das Gift. Stress fördert tatsächlich die Fähigkeit, dass man sich auf die Aufgabe konzentriert. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde und total entspannt und mir wäre alles egal, dann würde ich ja auch nicht entsprechend die Leistung bringen können und präzise antworten können. Wenn es zu viel wird, kennen wir das auch, dann kollabiert unser Denken, dann verkrampfen wir. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Scheuklappe, die wir anlegen. Also wir fokussieren uns dann mehr auf das, was wichtig ist, aber wir können dann eben, wenn was sich ändert, können wir dann nicht so gut uns eben dann anpassen. Und deswegen sind Menschen in stressigen Situationen, verkrampfen dann zum Beispiel leicht.
Ja, und machen Fehler, die sie sonst nicht machen würden, ne?
Ganz genau. Also vor allem die Fehler, die man vermeiden möchte. Interessanterweise. Also unter Stress macht man ganz häufig ironische Fehler. Also das, was man unbedingt nicht tun sollte, genau das kann dann in so einer stressigen Situation passieren.
Weil man das wie so ein Damoklesschwert über sich schweben sieht, dann diesen Fehler, der nicht passieren sollte.
Ganz genau. Man kennt es vom Elfmeterschießen. Also man stellt sich vor, nicht drüber schießen oder nicht an Pfosten schießen, nicht Pfosten schießen. Dann was passiert im Kopf? Pfosten, nicht Pfosten, Pfosten, Pfosten. Also nur diesen Pfosten im Kopf und dann schieße genau gegen den Pfosten. Und das ist der Grund dafür, dass Menschen unter Druck manchmal weniger Leistung bringen, als wenn der Druck ein bisschen weniger wäre. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel.
Das mit dem Elfmeter war ein gutes Beispiel, weil mehr Druck geht ja eigentlich gar nicht. Sie haben auch schon Vorträge vor der deutschen Fußballnationalmannschaft gehalten, um die mental auf ein Länderspiel vorzubereiten. Was haben Sie denen für Tipps mit auf den Weg gegeben für diese extreme Stresssituation?
Naja, ich hatte da die Gelegenheit, einen Vortrag zu halten darüber, was passiert tatsächlich unter Druck, warum verschießt man Elfmeter? Und ein wichtiger Grund ist, dass das unter Stress quasi unser Kontrastregler im Gehirn hochgedreht wird. Also wir nehmen alles sehr viel intensiver wahr, aber wenn das zu intensiv wird, das kennt man vielleicht, wenn man bei so einer Foto-App diesen Kontrastregler hochstellt. Am Anfang wird das Bild noch ein bisschen besser und irgendwann ist es so hochgedreht, dieser Regler, dass das Bild komplett kaputt geht. Und genau das passiert auch in solchen stressigen Situationen und dann überlegt man sich, was kann man machen? Also, dass man sich im Vorfeld klar macht, nicht irgendwo hinschießen, sondern sich im Vorfeld klar macht, das sind die zwei Schussoptionen, die ich habe. Die übe ich ganz hart ein, um in diesem konkreten Moment dann weniger nachzudenken. Also je mehr ich nachdenke in diesem Moment, desto mehr mache ich es dann kaputt.
Und eben nicht an Pfosten denken, sondern...
Nein, man muss sich diesen Moment dann so ein bisschen hingeben. Also meine Trainer haben zu mir immer gesagt, Henning, du denkst zu viel. Diesen Vorwurf hört man heute viel zu selten, finde ich. Aber diese Fähigkeit im Moment einfach loszulassen und sich auf das zu verlassen, was man vorher wirklich eingeübt hat, man kommt ja nicht ohne Grund zu diesem Elfmeterpunkt, sondern weil man eben ein guter Schütze ist. Dann mach nichts extra, mach nichts Besonderes, sondern vertraue einfach auf das, was du kannst und dann gib dich der Sache ein bisschen hin. Das ist meistens besser, als wenn man es überdenkt.
Dass Sie solche Tipps bereit haben und auch solche Vorträge halten, das liegt an Ihrer Biografie. Sie sind Biochemiker und promovierter Neurowissenschaftler, haben in Tübingen, Ulm studiert und geforscht, waren schließlich noch in Kalifornien, haben dort unter anderem die Gründer von Start-ups beraten, die Tricks des Gehirns zu nutzen, damit sie noch cleverer denken können. Und Sie haben mehrere Bestseller geschrieben, zum Beispiel Irren ist nützlich oder die 12 Gesetze der Dummheit. Was macht Ihnen persönlich am meisten Spaß? Forschen, schreiben? Schreiben, beraten oder Vorträge halten?
Mir macht es am meisten Spaß, wenn ich von Menschen erfahre, dass sie was Neues gelernt haben. Also wenn ich das Feedback bekomme oder in das Gesicht von jemandem schaue und ich erzähle ihm was und dann merke ich, oh, dieser Person, die hat so einen Aha-Moment oder die erfährt gerade was, was sie vorher noch nicht wusste. Und ich habe mir das ein bisschen bei meinen Lehrern abgeschaut, weil die waren genauso, die waren begeistert von dem, was sie taten. Und ich habe mir gedacht, wow, wenn die so begeistert sind von dem, was sie tun, dann ist es bestimmt besonders spannend. Und das ist so ein bisschen das, was ich versuche, den Leuten zu vermitteln. Diese Begeisterung für was Neues. Und auch immer, versuche ich auch in den Büchern immer was zu erzählen, was man so vielleicht noch nicht gehört hat, um davon überrascht zu werden.
Seit Donnerstag dieser Woche ist Ihr neues Buch Besser denken im Handel. Eine Art Rezeptsammlung fürs Denken, wo es eben darum geht, wie können wir die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung für uns nutzen im Alltag. Ich habe jetzt mal ein paar Themen aus Ihrem Buch rausgegriffen, von denen ich dachte, die betreffen uns alle und davon können wir auch alle profitieren. Fangen wir mal mit dem Thema Ablenkung an. Das kennt wahrscheinlich jeder. Man sitzt am Rechner, soll irgendwas bearbeiten, aber dann unterliegt man doch immer wieder der Versuchung und schaut zwischendurch aufs Handy. Ich muss sagen, ich war echt erschrocken, als ich die Zahl gelesen habe. 2 Stunden pro Tag verbringen Angestellte laut Studien angeblich damit, private Nachrichten zu durchstöbern, online zu shoppen oder auf Social Media zu gehen. Was einen gigantischen Schaden hat, einen gigantischen volkswirtschaftlichen Schaden bedeutet. Warum lassen wir uns so leicht ablenken?
Interessant an dieser Stelle ist, dass die allermeisten Griffe zum Handy von uns ausgehen. Es ist nicht so, dass das Handy klingelt und dann greifen wir dahin, sondern es ist andersrum. Wir haben dieses Bedürfnis, dorthin zu greifen. Und ein Großteil, fast 9 von 10 Nutzungen, gehen von uns aus. Warum ist das so? Nun, ein wichtiger Punkt ist, diese Geräte sind erstens dazu konzipiert, dass sie niemals enden sollen. Also du kommst ja niemals irgendwo an. Also wir leben in einer Welt ohne Letztes.
Wenn ich online gehe,
genau.
Meinen Sie?
Also es gibt kein letztes Video, was du dir anschauen kannst. Es gibt auch in diesem Sinne keinen letzten Post, keine letzte Nachricht. Es geht immer weiter. Früher, da hatten die Sachen ein Ende. Ein Buch, wenn ihr mal ein Buch liest, hast du gelesen, fertig, gibt es eine letzte Seite. Ein Film hat eine letzte Szene. Musikalben hatten früher einen letzten Song, dann war das Ding zu Ende. Selbst Computerspiele hatten einen Endgegner und dann war Schluss. So, und jetzt leben wir in einer Welt, die nicht mehr aufhört. Also die Videos enden nie.
Und damit kommt unser Hirn nicht klar.
Ganz genau. Das ist so wie ein Kind, was in so einer Schokoladenfabrik ausgesetzt wird und ewig alles Mögliche ausprobieren kann. Es hat kein Ende. Und es gibt kein Sättigungsgefühl in uns drinne, dass wir sagen, so jetzt sind wir fertig. Jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt ist Schluss. Und dieses Gefühl von niemals zu Ende sein wirkt sich darauf aus, dass wir, selbst wenn wir arbeiten, immer das Gefühl haben, dorthin greifen zu müssen, weil es ist ja noch nicht abgeschlossen.
Boah, das ist natürlich nur die Frage, was kann man tun? Also die einzige sinnvolle Variante wäre dann in meinen Augen Handy ausschalten und irgendwo hoch in den Schrank legen, oder?
Tatsächlich hat man diese Untersuchung gemacht. Man hat bei Smartphones das ausgeschaltet, was es smart macht, nämlich das Internet. Das heißt, man konnte das Gerät benutzen, um zu telefonieren, auch SMS zu verschicken, also so zu leben wie ich Anfang der Nullerjahre. So. Und das Ergebnis war erstaunlich. Die Leute wurden geistig über 10 Jahre jünger, sie konnten sich besser konzentrieren, sie fühlten sich besser. Der Effekt war sogar größer, als den man häufig mit Antidepressiva erzeugen würde. Also die gesamte Lebensqualität stieg einfach dadurch, dass man das Internet auf diesem Smartphone ausgeschaltet hat.
Für wie lange?
Diese Studie ging tatsächlich über mehrere Wochen. Auch wenn man ein bisschen geschummelt hat zwischendrin und nochmal da, oh, ich gucke nochmal nach meinen WhatsApp-Nachrichten oder sowas. Der Effekt blieb doch recht stark. Es dauert eine gewisse Zeit, bis man sich da auch dran gewöhnt hat. Aber das zeigt, dass das Problem in diesem Gerät an sich ist. Es ist überall dabei. Wir können dem Gerät nicht weglaufen. Du sitzt auf dem Klo, bist in der Küche, im Schlafzimmer. Überall hast du dieses Gerät. Und dadurch verlernt das Gehirn die Fähigkeit, dann abzuschalten. Und man bräuchte Räume, in denen man das Gerät nicht benutzt, Tageszeiten, zu denen man es nicht benutzt. Und das ist mein wichtigster Tipp, anlassbezogen. Also nimm dir vor, was willst du mit dem Gerät machen, anstatt Gedanken verloren einfach da durch Videos oder durch Bilder da durchzuscrollen.
Also einfach, um die Zeit zu reduzieren, die man damit verbringt. Und bei der Arbeit halt wahrscheinlich tatsächlich am besten weglegen. Ne?
Ja, bei der Arbeit ist es wichtig, das Gerät muss außerhalb des Blickfeldes sein. Es gibt Studien, die zeigen, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt, dann denken Menschen schon schlechter. Also sie können sich dann schlechter konzentrieren, nur durch die Anwesenheit dieses Gerätes. Das heißt, man müsste es eigentlich ausschalten und aus dem Blickfeld rausnehmen, damit du dich dann auf das Wesentliche fokussieren kannst.
Was ist denn mit meiner Arbeitsumgebung? Gibt es so eine Art optimale Arbeitsumgebung? Also Stichwort aufgeräumter Schreibtisch, immer am selben Ort arbeiten, damit ich mich besser konzentrieren kann?
Ja und nein. Also wir haben ja auch nicht zu Hause den optimalen Lebensraum. Wir haben ja für jedes Lebensbedürfnis andere Räume. Also wir haben eine Küche, wir haben eine Toilette, wir haben ein Schlafzimmer, wir haben ein Wohnzimmer. Wir kämen ja auch nicht hier auf die Idee, alles in einem Raum zu machen. So ähnlich ist es auch bei der Arbeit. Also es gibt Räume, da kannst du dich besonders gut konzentrieren. Die sind frei von Ablenkung, zum Teil auch frei von Bildschirmen, damit sich Menschen wirklich physisch auf bestimmte Dinge konzentrieren können und was bearbeiten können, was lesen können. Dann brauchst du Räume, in denen du dich mit anderen austauschst, mit anderen triffst, was besprichst. Und du brauchst Räume, wo du nicht konkret gezwungen bist zu arbeiten. Pausenräume, also eine Cafeteria oder eine Kaffeeecke oder wo man essen kann oder sich ausruhen kann. Und dieser Dreiklang zwischen Konzentration, Austausch mit anderen und Pause machen, das stellt sich in Untersuchungen als besonders effektiv heraus, weil wir je nach Bedürfnis in einen anderen Raum gehen können, anstatt zu sagen, wir schmieren alles in einen Raum rein und da können wir dann irgendwie alles gleichzeitig gut. Das ist beim Gehirn nicht der Fall.
Also das häusliche Arbeitszimmer ist gar nicht unbedingt zu empfehlen.
Das ist für Champions. Also Homeoffice ist für Leute, die wirklich diszipliniert arbeiten können, die strukturiert sind, die auch die Möglichkeit haben, mal von dem Arbeitsplatz dann zurückzutreten. Das kann nicht jeder. Also wenn du es im Homeoffice wirklich gut schaffst, schaffst du es überall.
Michael Panke aus Magdeburg hat gerade eine Mail ins Studio geschrieben und fragt, was ist denn mit dem Radio hören? Das nimmt doch auch kein Ende, ähnlich wie das Internet.
Beim Radio hat sich jemand was bei gedacht. Also hier gibt es ja eine Redaktion, die hat sich vorher überlegt, welche Fragen kommen hier und das folgt einem roten Faden. Beim Internet ist es nicht der Fall. Also wenn ich mir jetzt Videos anschaue online, dann sehe ich ein Video von, ich weiß nicht, einem belgischen Radrennfahrer und danach einer, wie er eine Pizza macht und dann einer, der irgendwelche japanischen Vokabeln erklärt. Niemand kann mir diesen inneren Zusammenhang erklären. Es ist komplett zusammenhangslos. Wir reden vom sozialen Netzwerk, aber eigentlich ist da kein Netzwerk. Es geht eigentlich vollkommen unstrukturiert kommen die Sachen auf mich zu. Und das führt dazu, dass es keinen roten Faden gibt, keinen Spannungsbogen, der auf irgendwas zuläuft. Und diese Sendung hier, das Radio, da hat sich jemand was bei gedacht und da kann man davon ausgehen, das hat eine innere Logik. Und das ist online nicht der Fall.
Und da lohnt es sich dran zu bleiben. Wir sprechen nämlich gleich über was anderes, was wir auch gerne machen. Wir lassen uns nicht gerne leicht ablenken, sondern wir neigen auch dazu, Dinge vor uns herzuschieben, also zu prokrastinieren. Ich denke da zum Beispiel an meine Steuererklärung. Können Sie aus hirnwissenschaftlicher Sicht erklären, warum wir Dinge, gerade unliebsame Dinge, so gerne aufschieben?
Ja, es gibt einige wichtige Gründe. Der erste Grund ist, unser zukünftiges Ich ist für uns eine fremde Person in unserem Gehirn. Also wenn sich das Gehirn vorstellt, wie wir in einem Jahr sind, dann ist das wie eine fremde Person. Und einer fremden Person kannst du lästige Arbeit aufbürden. Ja, und dann sagst du dir, soll ich es jetzt machen? Dann habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl, weil es mich irgendwie stresst. Und dann machst du auch mein zukünftiges Ich in einem Jahr. Das kann sich ja nicht wehren. Und der zweite Effekt ist, dass wir sagen, wir haben nicht das Gefühl, dass wir diese Aufgabe schnell bearbeiten können. Sie kommt uns zu überwältigend groß vor. Also wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt hier an diesem Sonntag noch Goethes Faust durchlesen sollst und danach eine Präsentation machen sollst, dann denkst du, boah, das ist aber anstrengend, das dauert ja ewig und ist super schwierig. Und dann haben Menschen das Gefühl, dann fange ich gar nicht erst an. Obwohl man viele Aufgaben tatsächlich, indem man sie unterteilen würde, besser in den Griff bekommen könnte.
Die Frage ist ja auch, mache ich das quasi bewusst, indem ich Dinge gar nicht angehe oder komme ich vielleicht gar nicht dazu, weil ich für die Dinge, die ich für wichtiger achte und vorher mache, schon viel mehr Zeit brauche, als ich eigentlich dachte?
Ja, also ich bin so ein Typ, der das tatsächlich manchmal bewusst aufschiebt. Der sagt, okay, ich brauche ein bisschen den Druck von der Abgabe oder von der Deadline, dass ich, wenn ich einen Text schreibe, dann schiebe ich den gerne mal raus, um mich selber ein bisschen zu fordern. In den allermeisten Fällen ist es so, wie Sie sagen. Also wir haben ja ganz viele andere Dinge, die auch wichtig sind oder wichtiger. Und dann schiebt sich das irgendwie hinten raus auf. Ganz wichtig, wir müssen lernen, in einer Welt, in der wir super viele Informationen haben und erschlagen werden davon, von Aufgaben zu priorisieren. Und viele Menschen fangen mit einfachen Aufgaben an, die nicht so dringlich sind, weil man sagt, okay, die kann ich schnell bearbeiten und dann eskaliert das so ein bisschen. Dann arbeitet man sich rein und dann macht man viel mehr, als notwendig wäre und dann geht die Zeit für die wichtigen Dinge aus. Also sagen, was ist wirklich wichtig und wenn diese Aufgabe wichtig ist und groß, dann zerteile ich sie in Unteraufgaben und sage für jede Unteraufgabe wieder eine neue Abgabefrist. Und so fange ich an, mir diese schweren Aufgaben so ein bisschen zu zerteilen und so ein bisschen kontrollierbarer zu machen.
Das ist deshalb auch wichtig, weil unser Hirn, schreiben Sie, eigentlich gar keine Vorstellung von Zeit hat.
Ja, Zeit wächst nicht auf Bäumen. Ja, wir können, wenn wir uns vorgestellt hätten, wir machen den Tag in 37 Stunden, 12 Minuten und 83 Sekunden, dann würde es auch funktionieren. Unser Gehirn speichert deswegen nicht Zeiteinheiten, sondern Ereigniseinheiten. Und auch wenn wir uns die Zukunft vorstellen, dann wir haben kein Gefühl, was jetzt 6,5 Stunden sind. Wir haben aber ein Gefühl dafür, wenn wir was zu spät abgegeben haben oder zu früh. Kurzum, wir müssen uns klar machen, wenn das Gehirn in Ereignissen denkt und nicht in Minuten, dann strukturier dein Leben auch in solchen Ereignissen. Also konkret, du hast ein Projekt, das musst du abschließen, einen Kindergeburtstag vorbereiten oder eine, was weiß ich, eine Klassenarbeit irgendwie, Hausarbeit vorbereiten. Dann überleg dir, was bedeutet das und zerteile es in Unterereignisse, Unteraufgaben. Und für jede dieser Unteraufgaben legst du dir dann wieder einen neuen Zeitrahmen fest. Nicht zu kurz, nicht zu klein, diese Unteraufgaben. Nicht zu groß, dass sie zu schwer sind, sondern in so einem, ja, in so einem Sweet Spot, sagt man. Also in so einem genau dieses Optimum, dass man sagt, ich kann es jetzt beispielsweise in einem Tag gut bearbeiten und in solchen Häppchen arbeite ich mich dann voran.
Und ich habe durch Ihr Buch gelernt, weil wir Zeit so schlecht einschätzen können, dauert es im Schnitt 2,5 Tage länger als geplant, bis Menschen ihre Weihnachtseinkäufe alle erledigt haben. Und das Jahr für Jahr.
Ja, weil du hast ja schon so oft Weihnachtsgeschenke eingekauft. Dann erinnerst du dich, ach ja, es hat immer geklappt. Ich weiß, wo ich hingehen muss. Ich kenne die Geschäfte. Und dann denkst du, ach ja, das geht das nächste Mal auch so schnell. Und deswegen unterschätzen Experten systematisch, wie lange Projekte dauern. Wenn du schon häufig was gemacht hast, dann denkst du, es geht viel schneller. Und die Wirklichkeit, da passiert dann was, dann kommt was dazwischen. Und dann dauert es doch länger. Und deswegen kaufen wir zu spät Weihnachtsgeschenke ein. Aber auch Großprojekte geraten häufig aus dem Ruder, weil man diesen geistigen Fehler macht, das zeitlich zu unterschätzen.
Also mein heißer Tipp heute ist der 31. August. Morgen mit dem Weihnachtsgeschenke kaufen.
Kann nie zu früh anfangen.
Anfangen, dann klappt es dieses Jahr bestimmt. Wir hatten ja gerade übers Aufschieben von Dingen gesprochen, was manchmal am Ende dazu führt, dass wir das dann gar nicht mehr machen, weil wir gar nicht dazu kommen. Ein persönliches Beispiel von mir wäre, ich habe mir schon wiederholt vorgenommen, jeden Tag 20 Minuten lang Muskeltraining mit den Hanteln zu machen. Ich sehe durchaus die Notwendigkeit, Spaß macht es mir aber keinen. Ich habe immer mal wieder versucht, das täglich zu machen, bin aber immer wieder an der eigenen Faulheit gescheitert. Wie lange müsste ich täglich durchhalten, damit das irgendwann zur Gewohnheit wird und ich das dann automatisiert mache?
Ui, also.
Desillusionieren Sie mich bitte nicht.
Es gibt große Untersuchungen, die haben über mehrere Jahre, fast Jahrzehnte Fitnessstudio-Gänger untersucht und geschaut, wie lange dauert es, bis sich so eine Sportgewohnheit aufgebaut hat. Und die hatten Millionen Datensätze von zigtausend Menschen, die das gemacht haben. Und selbst diejenigen, bei denen sich die Gewohnheit am allerschnellsten ausgebildet hat, dauerte es ja etwa 3 Monate. Mhm. Und zwar 3 Monate wirklich sehr regelmäßig. Also die Vorstellung, man fängt irgendwie an und nach 3-4 Wochen hat sich eine Gewohnheit etabliert. Faustregel sage ich immer, wenn du dir zum Jahreswechsel was vornimmst, musst du mindestens bis zur Zeitumstellung Ende März durchhalten. Also vorher wird das nichts. Das
ist
dauert
noch bei denen es schnell geht, haben sie gesagt. Ja.
Genau, wenn es langsam ist, dann sind es dann so gute 4 Monate. Aber das Wichtige ist wirklich diese Regelmäßigkeit. Also wenn Sie sich vornehmen, was haben Sie sich vorgenommen? Sie haben sich vorgenommen,
ja,
Sie möchten
Muskeltraining zu machen, 20 Minuten jeden Tag.
So, das ist, ich sage es persönlich, das ist jetzt kein gutes Ziel. Sie müssten sich vornehmen.
Finde ich auch, deshalb mache ich es nicht, nein.
Nein, also Sie müssen sich einen Schlüsselreiz vornehmen. Jede Gewohnheit beginnt mit einem Schlüsselreiz. Der Schlüsselreiz könnte sein, immer abends, nachdem Sie Abend gegessen haben. Oder immer abends um 6:30. Oder immer, wenn Sie kurz bevor Sie ins Bett gehen oder sowas. Also Sie müssen etwas haben, was immer gleich ist. Der Schlüsselreiz muss immer gleich sein.
Also ich muss mein Bett sehen und wissen, okay, bevor du dich da reinlegst.
Musst du nochmal was machen. Mhm. So. Und dann ist es wichtig, dass du am Anfang mit einer lächerlich kleinen Gewohnheit anfängst. Also nicht sich vornehmen, ich mache jetzt 2 Stunden Training, sondern ich mache von mir aus nur 3 Minuten oder 5 Minuten. Weil am Anfang muss das Gehirn lernen, Schlüsselreiz, okay, jetzt kommt irgendwie eine Routine, eine Handlung, ein Automatismus. Und der muss sich entwickeln. Also du fängst an mit von mir aus 3 Minuten Sport, dann machst du 5 Minuten Sport. Und im Laufe der Zeit baust du das auf, bis du am Ende von mir aus 20 oder 30 Minuten hast. Aber diese Regelmäßigkeit ist ganz wichtig.
Okay, dann versuche ich es jetzt mal mit 3 Minuten. Aber wenn man das dann geschafft hat, das zur Gewohnheit zu machen, dann würde es mir auch nicht mehr schwerfallen, mich dazu durchzuringen, oder? Denn Sie sagen, Gewohnheiten sind hartnäckiger als Süchte.
Ja. Gewohnheiten haben eine sehr interessante Eigenschaft. Man macht sie nicht mehr, weil man irgendwie eine Belohnung davon bekommt, sondern man macht sie vollautomatisch. Man hat sie sich angewöhnt. Und das wird tatsächlich im Gehirn in Regionen verarbeitet, die unterbewusst arbeiten. Also man kriegt das gar nicht mehr aus dem Denken dann raus. Bei Süchten kann das anders sein. Also Nikotinsucht beispielsweise ist relativ schnell erledigt. Also wenn man aufhört mit dem Rauchen, die reine physiologische Nikotinsucht ist nach wenigen Wochen vorbei. Aber die Schlüsselreize in dem Leben bleiben noch. Die Momente, in denen man sich eine Zigarette angesteckt hat, sind ja immer noch da. Und diese Automatismen, die so tief im Gehirn eingearbeitet sind, sind nicht weg. Und deswegen fällt es Menschen vor allem schwer aufzuhören. Ähnlich ist es auch bei der Ernährung. Ja, Leute, die abnehmen wollen, denen fällt es vor allem deswegen schwer, weil das Essen zu einer Gewohnheit geworden ist.
Außer diesen Schlüsselreizen, die man ja entweder bewusst nutzt oder auch vermutlich versuchen muss, die zu vermeiden, oder? Wenn ich jetzt gerade an Abnehmen wollen denke, ist es wahrscheinlich nicht so günstig,
ja,
wenn ich die Schokolade
kann man
auf dem Tisch
vermeiden.
Stehen habe.
Ne? Also ich hatte mal eine Veranstaltung oder ein Projekt mit dem Adipositas-Zentrum in Frankfurt. Und der Chef dieser Selbsthilfegruppe, der selber durch eine Magenband-OP sein Gewicht halbiert hatte, der nichts anderes macht, mit solchen Leuten zu sprechen, sie zu unterstützen auf diesem Weg, hab mir gesagt, ja Henning, ich habe jetzt selber ein Magenband-OP gehabt. Ich bestelle mir immer noch in einem Restaurant zwei Hauptgerichte. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Ich weiß nur, dass ich eins essen kann, aber ich kriege das einfach nicht raus. Und dann ist es wichtig, sich immer vorher vorzunehmen, wenn dieser Schlüsselreiz kommt, was machst du dann? Isst du dann beispielsweise tatsächlich nur eine Sache? Ich hatte einen anderen Teilnehmer, der das ganz interessant gemacht hat. Immer wenn er wusste, er ist satt, hat aber noch die Gewohnheit weiter zu essen. Der hat sich das Essen mit so einem Salzstreuer versalzen. Als Abschlussgewohnheit. Wenn das Salz aufs Essen kommt, ist für ihn der Schlüsselreiz da. Jetzt wird aufgehört mit dem Essen. Und diese Schlüsselreize mit einer Alternativstrategie, die man sich vorher überlegt hat, zu beantworten, das ist eigentlich die Waffe der Wahl.
Unsere Zeit fordert unser Hirn nicht nur durch Sachen wie das Smartphone heraus, über das wir ja schon gesprochen haben, sondern auch dadurch, dass wir schier unendliche Möglichkeiten haben, die uns das Entscheiden schwer machen. Wenn man im Supermarkt steht, dann gibt es im Regal nicht nur drei Joghurt, sondern gefühlt 100, zwischen denen ich auswählen kann. Wenn ich einen Film schauen will, dann setzen sich die meisten von uns nicht mehr einfach um 20.15 Uhr vor den Fernseher und schauen, was kommt, sondern gehen in die Mediatheken und haben dann eine Auswahl von tausenden Filmen, Dokus und Ähnlichem. Was macht das mit unserem Gehirn?
Es macht uns unglücklich. Man kann schön zeigen, dass in solchen Situationen der Auswahlüberlastung, dass Menschen dann unzufrieden werden mit ihren Entscheidungen. Weil du siehst nicht nur, wofür du dich entscheidest, sondern auch, wogegen du dich entscheidest. Du schaust jetzt den einen Film an, denkst aber auch, der andere wäre auch schön gewesen. Und es verlangsamt unsere Entscheidung. Also ich habe gezählt, für dieses Buch recherchiert, bin in meinen Supermarkt gegangen und ich habe 296 verschiedene Ölsorten. Es ist ein sehr großer Supermarkt.
Ich wollte gerade sagen, in welchem Supermarkt
kaufen Sie ein? Er ist riesig.
Hat meiner nicht, ja.
Ich habe Beweisfotos. Wie soll ich denn da dieses richtige Öl finden? Ich müsste ja alle Ölsorten durchprobieren. Das geht ja gar nicht. Also ich muss es vereinfachen, ansonsten entscheide ich irgendwann gar nicht mehr.
Und wie vereinfachen Sie das dann?
Kategorien bilden. Also der erste Trick wäre zu sagen, okay, ich möchte...
Sonnenblumenöl zum Beispiel.
Genau, ich möchte, bevor ich die Entscheidung treffe, möchte ich wissen, worum geht's. Also möchte ich ein Öl zum Braten, möchte ich ein Öl zum Salat oder möchte ich ein Olivenöl. Oder wenn ich essen gehe, bevor ich zum Italiener gehe, überlege ich mir, möchte ich heute Fleisch, Pasta oder Pizza? Oder ich überlege es mir vorher. Damit
und Sie
ich
gucken sich dann nur den Teil der Speisekarte an?
Ich schaue mir dann die Speisekarte an und jetzt zweiter Trick, entscheiden Sie viel häufiger spontan. Viele Menschen stellen sich vor, das Wichtigste ist, rational und sachlich alles abzuwägen und dann die beste Entscheidung zu treffen. Das ist Quatsch. Vergessen Sie das. Wenn Sie das machen, werden Sie immer unzufrieden sein oder zu langsam. Machen Sie Folgendes. Schauen Sie sich alle Optionen an auf der Speisekarte und dann entscheiden Sie nicht. Und wenn die Bedienung kommt und sie fragt, was Sie haben möchten, dann nehmen Sie das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt. Weil Ihr Gehirn hat unterbewusst schon längst für Sie entschieden. Sie haben schon ein Gefühl, Sie möchten heute eher, was weiß ich, Carbonara essen oder einen Salat. Und wenn Sie diese Entscheidung treffen, die intuitiv, impulsiv kommt, ist es meistens die, zu der man auch emotional am ehesten dann steht.
Ich überlege die ganze Zeit, wie das bei wichtigen Lebensentscheidungen wäre. Also angenommen, welchen Mann heirate ich? Wie kategorisiere ich da vorher? Sag ich, guck mir nur Schwarze, nur Dunkelhaarige an zum Beispiel. Oder
Beuteschema nennt man das.
Ja,
man sagt ja, das ist der bestimmte Typ, auf dem man steht. Aber Sie sehen das bei der Partnerwahl im Moment ganz extrem. Also die Menschen werden immer unzufriedener, je größer die Auswahl ist. Wenn du Online-Dating hast, dann hast du sehr viele mehr potenzielle Partner. So, das heißt, wenn du bei einem bist, gibt schöne Studien, die dann zeigen, dass die Menschen dadurch unzufriedener werden, weil du könntest ja noch jemand Besseren finden. So, und hier, dritter Tipp an dieser Stelle, es gibt Leute, die nennt man Maximierer, die wollen immer das Beste aus der Situation rausholen, die versuchen alles zu vergleichen und finden dann zum Teil auch gute Entscheidungen beim Hauskauf oder sowas, die sind aber meistens unzufrieden. Zweiter Typ Entscheider sind die sogenannten Genügsamen. die sagen, was sind meine 5 Must-Haves? Was sind die 3 wichtigsten Sachen, die meine Entscheidung erfüllen muss? Mein Partner, das Haus, was ich kaufe, das Fahrrad, was ich kaufe, der Urlaubsort. So, wenn diese 5 Kriterien erfüllt sind, dann beende ich meine Suche. Ich nehme mir das Erste, was diese 5 Must-Haves, die ultimativen Bedingungen erfüllt, und dann freue ich mich mit der Entscheidung an.
Also auch was die Partnerwahl betrifft, ja.
Man stellt fest, Menschen, die anderen Partnern die Möglichkeit geben, sich den anzufreunden, sage ich mal, als auch gedanklich, mental, dass die Menschen dann auch dauerhaft zufriedener und glücklicher sind als die Leute, die in der Beziehung immer weiter suchen und sich überlegen, oh, könnte es besser sein, oder ihren Partner verändern wollen nach ihren eigenen Vorstellungen. Ist meistens schwierig.
Ja, geht meistens nicht, ne? Was ich spannend fand, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus bauen will, sagen Sie, und einen Kredit brauche, dann sollte man wirklich darauf achten, wann man den Termin bei der Bank macht. Es gibt nämlich auch sowas wie Entscheidungsmüdigkeit, was dann eben auch die Bankangestellten haben. Also am besten nicht erst nach 17 Uhr nach der eigenen Arbeit auf die Bank, oder?
Ja, es sammelt sich im Laufe des Tages ja so eine Müdigkeit an, auch so eine Entscheidungsmüdigkeit. Und wenn dann Menschen so erschöpft sind vom Tag, dann sind sie nicht so gerne bereit, vielleicht auch mal eine riskantere Entscheidung zu treffen, sondern sie spielen dann eher auf Sicherheit. Wenn Sie ein produktives Verhandlungsgespräch führen wollen, achten Sie darauf, dass Ihr Gegenüber gegessen hat. Das ist wichtig. Stellt sich fest, wenn Leute satt sind, verhandeln sie besser, kommen
also
zu besseren Entscheidungen.
Also den Bankangestellten eine Laugenbrezel mitbringen, genau.
Oder mal zum kleinen Imbiss verabreden oder sowas. Aber ganz wichtig, ohne Spaß, auch für sich selber, wenn man eine Entscheidung trifft. Niemals hungrig, niemals, wenn man verärgert ist, niemals, wenn man alleine ist. Also man sollte sich mit jemand anders austauschen und versuchen dadurch so eine Pause einzubauen vorher noch. Niemals, wenn man müde ist.
Also auch mal eine Nacht drüber schlafen ist gar nicht so schlimm.
Nacht drüber schlafen, mit jemand anderem drüber reden, den ersten Groll, wenn man jetzt sich über irgendwas aufregt, ruhen lassen und dann am nächsten Tag diese Entscheidung dann durchführen. Und wie gesagt, bitte essen Sie was, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Sie entscheiden sich dann immer besser.
Besser denken heißt das neue Buch von Dr. Henning Beck, einem Neurowissenschaftler, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Fakten über unser Gehirn und unser Denken unterhaltsam zu vermitteln. Lassen Sie uns über ein Thema reden, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt, das Thema Lernen nämlich, denn das ist ja etwas, wozu wir unser Gehirn maßgeblich brauchen. Meine Tochter studiert Medizin und musste gerade für ihre Anatomieprüfung, ja, ich schätze mal so über 3000 lateinische Begriffe lernen, die dann noch aus mehreren Worten zusammengesetzt waren, Knochen, Muskeln, Sehnen und so weiter, wo die liegen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das überhaupt? Also sie wird es sofort wieder vergessen nach der Prüfung mit Sicherheit, wenn sie später irgendwie, keine Ahnung, was Gehirnchirurgin ist, dann wird sie auch nicht mehr wissen müssen, was es für Sehnen im Fuß gibt. Aber die Chance, sich das alles zu merken, ist ja auch, geht gegen null. Ist es nicht eine völlig veraltete Vorstellung von Lernen, die wir da haben, wenn sowas abverlangt wird?
Also erstmal, Ihre Tochter wird es noch deutlich härter treffen, wenn sie in die Biochemie-Seminare kommt, die nämlich noch für Mediziner häufig sehr unattraktiver sind als die Anatomie.
Das hatte sie schon, das fand sie nicht so schlimm.
Glückwunsch, kann ich Sie nur begrüßen dazu, weil Biochemie ist das schönste Fach, was man studieren kann. Aber zu Ihrer Frage, völlig richtig. Ich musste auch in der Schule ja noch Gedichte auswendig lernen, weil das große Problem meiner Zeit war, wie kommst du an Informationen und wie behältst du die? So, diese Zeiten sind vorbei. Wir leben ja in einer Welt, in der wir erschlagen werden von Informationen, und viel wichtiger als das Auswendiglernen ist das Anwenden können. Also ich kann noch nicht mal die Telefonnummer meiner Schwester, aber ich weiß, wann ich sie anrufen muss. Das ist viel besser, als wenn es andersrum wäre. Also es geht eigentlich eher darum, kann ich mit diesem Wissen Probleme lösen und Fälle bearbeiten oder Ideen entwickeln. Und man muss eine Grundlage haben, und auch in der Medizin bin ich dafür, dass man so Basics, so eine Grundlage schafft, auch in der Schule, das kleine Einmaleins, das musst du können. Ja, das ist unzweifelhaft. Aber das Lernen in Zukunft wird anders sein müssen, als es früher war. Es kommt viel mehr darauf an, das anzuwenden, als es auswendig
zu
lernen.
Also Probleme zu lösen einfach. Ja. Lassen Sie uns mal über Lernstrategien reden, die wirklich sinnvoll sind, die bewiesenermaßen dazu führen, dass wir uns Dinge auch längerfristig gut merken können und dann auch anwenden können. Ich war einigermaßen erstaunt, als ich Ihr Buch gelesen habe, denn das, was ich ja quasi schon immer mache, von meiner Schulzeit bis heute, scheint nicht zu helfen. Erstaunlich, dass ich überhaupt hier sitze. Ich unterstreiche nämlich wichtige Stellen in Texten, lese die dann auch wiederholt durch, schreibe mir im Zweifel noch eine Zusammenfassung. Bisher hatte ich immer das Gefühl, das hilft. Woher nehmen Sie die Erkenntnis, dass dem nicht so ist?
Die Zusammenfassung, das ist der Schlüssel. Wenn Sie eine Zusammenfassung schreiben, verarbeiten Sie diesen Inhalt.
Okay.
Und es ist nicht so, dass ich einfach nur passiv da drüber lese und es dann nochmal irgendwie lese.
Aber dieses Gelb anstreichen oder so
kann man
nicht?
Sich, ja, wenn es schön aussieht, können sie machen. Es ist jetzt aber nicht der große Effekt. Der große Effekt ist, wenn du es nochmal in deinen Worten wiedergibst, verarbeitest oder es anderen erklärst. Dieses wiederholte Lesen ist nur dann sinnvoll, wenn man die Pausen ausreichend dazwischen setzt.
Okay, wie viele Pausen sollte man da machen?
Also Faustregel ist, dass man, also erstmal teilt man sich die Lernzeit auf. Sagen wir mal, Sie wollen 10 Tage lernen. Und dann sollten Sie jeden zweiten Tag eine Pause machen etwa. Ja, Sie müssten dann, oder zwischen diesen Lerneinheiten 2 Tage Pause auch. Sie müssten dann immer am ersten Tag, am dritten Tag, am fünften Tag, am siebten Tag lernen.
Also ich hätte da Angst, dass ich das dann wieder vergesse.
Ja, aber das Erstaunliche ist, Sie vergessen immer Sachen. Und es geht eigentlich darum, auch clever zu vergessen. Es geht ja darum, die unwichtigen Sachen nicht zu benötigen und dafür dem Gehirn zu sagen, was ist denn überhaupt wichtig. Und man unterschätzt, dass das Lernen eigentlich nicht dann stattfindet, wenn man sich was durchliest, sondern wenn man Pause macht. Wenn Sie schlafen, wenn Sie 1-2 Tage das ruhen lassen und dann wieder darauf zurückgreifen können und es wieder auffrischen, dann hat das einen großen Effekt. Okay. Sie gießen ja auch Ihre Blumen zu Hause nicht am 1. des Monats, da schütten Sie ja nicht 10 Liter Wasser rein und sagen dann, hier, bitteschön, ja, und dann wachs mal. Sondern du schüttest ja immer alle 2-3 Tage ein bisschen was oder alle 5 Tage. Aber so sollte es beim Lernen auch sein. Nicht alles auf einmal reinschütten, dann läuft alles über und die Wurzeln verfaulen, sondern dem Gehirn die Zeit geben, dass sich die Nervenzellen nochmal anpassen.
Zu den wichtigsten Fähigkeiten, die wir für die Zukunft brauchen, gehören flexibles, kreatives und kritisches Denken. Da gibt es auch mehrere Studien dazu. Flexibel im Sinne von anpassungsfähig, denn das entscheidet im Zweifel darüber, ob wir die Probleme der Zukunft überhaupt lösen können, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Kein Problem, denken wir, das haben wir in der Vergangenheit oft schon gezeigt, dass wir super flexibel denken können. Uns Menschen fällt es sicherlich leicht. Interessant ist, Sie beschreiben in Ihrem Buch einen Versuch, der zeigt, dem ist nicht so. Sogar Affen sind da zum Teil besser als wir.
Ja, was Sie gemacht haben, die haben sich ein paar Versuchspersonen ins Labor geholt, einige Dutzend, 100. Und die traten an gegen Affen, Kapuzineräffchen. So, die Aufgabe war, du siehst auf einem Bildschirm bestimmte Objekte, die du anklicken musst und dann kriegst du am Ende eine Belohnung. So, das haben die alles so gelernt, die Affen haben es gelernt, die Menschen haben es gelernt. Dann hat man die Bedingungen geändert und gesagt, ihr müsst nicht mehr alle Objekte anklicken, ihr könnt gleich auf dieses eine letzte Objekt klicken, kriegt ihr auch die Belohnung. Sowas haben die Affen gemacht, die sind natürlich sofort auf diese neue Route gegangen, die haben gesagt, okay, da drücke ich nur noch auf das letzte Ding, krieg meine Belohnung. Und bei den Menschen nicht. Bei den Menschen blieben die Leute bei ihrer eingeübten Handlung. Da hat man sich gefragt, okay, woran liegt das denn? Dann hat man es ihnen noch erklärt und gezeigt, dass man gleich auf das letzte Objekt klicken kann. Nein, es gab immer hartnäckige Leute, einen harten Kern, also durchaus relevant viele Menschen, die dann gesagt haben, ich bleib einfach dabei, dass ich gar nicht auf diese neue Route wechsle.
Und, kann man sich das irgendwie erklären? Das ist ja völlig absurd, wenn man sich das von außen anschaut.
Ja, also wie gesagt, alle Affen waren sofort bei dem Neuen und bei den Menschen am Anfang ging gar keiner zu der neuen Route. Es gibt die Erklärung dafür, dass unsere Gesellschaft, unsere Kultur maßgeblich diese Balance braucht zwischen Konstanz und Ausprobieren. Also es lohnt sich ab und zu was zu testen, aber wenn dir jemand anders was gezeigt hat, dann ist es für unsere Kultur auch besser, das nicht immer sofort in Frage zu stellen. Also wenn die Rahmenbedingungen konstant sind und in den allermeisten Fällen ist das so, dann lohnt es sich nicht ins Risiko zu gehen. Und deswegen tun sich Menschen im Laufe der Zeit auch schwerer damit, wenn man sich auch ändern müsste, dann mal aus dem Quark zu kommen und bleiben bei ihren Denkrouten.
Was natürlich tragisch sein kann. Ne? Wobei es im Laufe der Menschheitsgeschichte ja durchaus auch herausragende Beispiele von Menschen gab, die zu flexiblem Denken fähig wären.
Also wenn du dir die geschichtliche Entwicklung anschaust, was Ideen angeht, was Kultur angeht, überhaupt Wissenschaft, dann sind es ja immer die Wendepunkte, die für uns entscheidend waren. Auch dazu gibt es schöne Studien, da haben sie untersucht, wie anpassungsfähig sind Menschen in wirtschaftlich sich ändernden Situationen. Und da hat man Fischerboote vor Florida untersucht und sich angeschaut, wie sind diese Routen? Wo fahren die hin, wenn sie Fische fangen wollen? Und da gab es 2 Typen von Fischern. Die einen, die fuhren immer zu ihren Standardfanggründen. Und die anderen, die probierten immer so ein bisschen was aus. Die guckten auch mal da, gibt es die auch noch ein paar Fische. So, und als dann die Fanggründe aus bestimmten Gründen geschlossen wurden und die klassischen Möglichkeiten nicht mehr zur Verfügung standen, dann war die Gruppe besser, die natürlich vorher viel ausprobiert hat. Die war flexibel, die war anpassungsfähig. Wenn die Welt sich ändert, dann darfst du nicht ein monokultiviertes Maisfeld sein. Super gut, wenn alles gleich bleibt und kaputt, wenn was Neues kommt, sondern, und das können Menschen dann tatsächlich, und die Geschichte hat es gezeigt, wir sind wahrscheinlich das Lebewesen, was sich am schnellsten auf neue Situationen einstellen kann.
Ja, und in der Lage ist, wenn der Mensch merkt, er kommt in einer Situation oder mit einem Produkt nicht weiter, auch die Fragestellung zu ändern. Ein schönes Beispiel ist da die App Bourbon. Ich kannte die nicht. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sagt es wahrscheinlich auch nichts. Was hat es damit auf sich mit Bourbon?
Bourbon, die Idee, wie der Whisky, der Bourbon, war die Idee gewesen, Menschen können in dieser App ihre Lieblingsbars aufschreiben. So, und dann können die das mit anderen teilen, Fotos machen von diesen Bars. Hier habe ich was Leckeres getrunken. Ja, da ist eine gute Bar. So. Haben wir festgestellt, es funktioniert überhaupt nicht. Die Leute haben das gar nicht richtig genutzt. Dann hat man festgestellt, die nutzen das, um Fotos der Bars zu machen und diese Fotos zu teilen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, einfach diese Bourbon-App da einfach weiterzuführen. Es funktionierte nicht. Und der Switch kam dann, als man gesagt hat, wir ändern die Fragestellung, es geht ums Fototeilen. Und aus Bourbon wurde Instagram.
Und ein gigantischer Erfolg damit. Also einfach mal überlegen, welche andere Frage man stellen könnte. Lassen Sie uns am Ende der Sendung nochmal auf das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Und die Angst, KI könnte uns als denkende Menschen überflüssig machen, weil sie einfach schneller und besser denkt als wir. Berechtigt oder unberechtigt?
Kommt ein bisschen drauf an, welche Fragestellung man hat. Also KI ist sehr gut, wenn Datenmengen ausgewertet werden sollen, wenn auch Verknüpfungen in Daten gefunden werden sollen. Das können Menschen nicht so gut. Wir sind immer gut darin, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten, uns auch zu überlegen, wo will ich hin? Ja, was ist mein Ziel? Und das entsprechend so auch auszuwählen. Und man darf sich nicht vorstellen, dass KI genauso denkt wie ein Mensch. Zumal Intelligenz ist schön und gut, aber das würde auch nicht ausreichen, um jetzt die Welt zu verändern maßgeblich. Also ich kann ja auch ein inselbegabter Nerd mit einem IQ von 190 sein und trotzdem bin ich nicht in der Lage, kluge Entscheidungen zu treffen. Also Lebensklugheit, Weisheit, Cleverness ist was anderes als Intelligenz.
Aber verlieren wir nicht, wenn wir viele Sachen an KI auslagern, Kompetenzen? Also kann es nicht einfach sein, dass wir jetzt Dinge noch selbstverständlich können, die wir dann nicht mehr können?
Ja, das ist allerdings seit vielen tausend Jahren der Fall. Also ich kann heute kein Pferd mehr aufzäumen. Ich kann auch kein Hufeisen da drauf beschlagen. Ich wäre in dem Betrieb meines Ururgroßvaters völlig nutzlos, weil das damals notwendig war. Ich kann auch keinen Rechenschieber bedienen. Ich kann auch nicht mit Logarithmentafeln rechnen. Das war für meine Eltern, war das wichtig. Ich denke, dass jede Generation Fähigkeiten verliert, die früher wichtig waren, die aber gar nicht mehr so wichtig sind. Also wer muss heute eine Karte lesen? Kannst du jetzt schade finden. Ich finde es auch schade, dass weniger Leute Karte lesen können. Brauche ich aber nicht mehr. Ich habe immer ein Navigationsgerät dabei. Meine Lehrer haben gesagt, Henning, du hast nicht immer einen Taschenrechner dabei später. Doch, ich habe ein Smartphone dabei. Das hat mehr Rechenleistung als der Großrechner zur Apollo-Mond-Mission. Nur, dass ich jetzt Katzenvideos darauf anschaue und nicht zum Mond fliege. Aber das ändert sich. Und die große Frage ist, welche Fähigkeiten sind in Zukunft wichtiger und welche werden unwichtig? Auswendig lernen wird unwichtiger sein. Klar, auch wenn ich jetzt irgendwie Verknüpfungen in Datenmengen finden will oder einen Slogan für mein Produkt, hilft mir KI. Andere Sachen werden wichtiger werden. Zu
welche
erkennen,
denn?
Was will ich? Wo will ich hin? Wie hinterfrage ich Sachen kritisch? Wie breche ich Regeln? Und zwar produktiv. Wenn Sie sich die Geschichte der Menschheit anschauen, jeder Bruch ist die Möglichkeit für Fortschritt. Pubertierende Menschen widersprechen den Alten, das ist wichtig, sonst würden wir immer noch in irgendeiner Höhle sitzen. Die besten Künstler brechen mit Hörgewohnheiten und schaffen neue. Gute Technologie bricht mit dem, was vorher da war und schafft etwas Neues. Gewiss, wir bauen auf der Vergangenheit auf, aber zu fragen, wo will ich hin? Und wenn ich dorthin will, wie muss ich mich jetzt entsprechend dafür verhalten? Das ist eine andere Art, als zu sagen, wie kann ich statistisch das optimieren, was ich jetzt habe.
Okay, also das sollten wir uns behalten und damit sind wir dann auch der KI voraus.
Ja, wir sollten kritisch bleiben und die Sachen auch kritisch hinterfragen lernen. Und das ist problematisch, weil nur 27% der Menschen in Deutschland hinterfragen die Antworten von KI. Und das ist nicht gut, weil dann bist du abhängig von dieser Technik irgendwann. Also du musst schon erkennen, was will ich überhaupt und nicht der KI alles zuschubsen und die erledigt es dann für mich.
Henning Beck, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und da Sie im Buch ja selbst geschrieben haben, wie wichtig es fürs Hirn ist, Pausen zu machen, habe ich gedacht, ich schenke Ihnen eine Tasse für die nächste Kaffeepause.
Oh, mit einem Gehirn.
Ein Gehirn abgebildet, das gerade meditiert. Und wenn Sie die auspacken, sehen Sie, da ist noch die Aufschrift drauf, Take a Break.
Ja, ich sehe es. Nee, vielen Dank, das passt gut.
Viel Spaß damit und alles Gute Ihnen.
Herzlichen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.